Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich wieder zurück mit meinem kongenialen Kollegen Sinan Krieger. Servus.
Hallo.
Und Leute, der Talk wächst und gedeiht. Wir sind richtig stolz, es macht richtig Spaß. Wir haben richtig Fahrt drauf jetzt hier. Das ist wirklich, ich glaube jetzt zweimal 25.000 Aufrufe auf YouTube. Podcast läuft sowieso rund. Leute, ihr könnt, wenn euch unser Talk gefällt, ja, ihr könnt uns einen riesen Gefallen tun. Einfach Kanäle, Podcasts abonnieren, gerne Daumen nach oben da lassen und wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare, denn die machen richtig Spaß. Man merkt richtig, die Leute sind dabei.
Ja.
Und es ist Wahnsinn, wir haben ja beim letzten Mal uns um Unterstützung bemüht.
Unglaublich.
Es kamen so viele Bewerbungen, also herzlichen Dank. Ich habe auch nochmal Nachfragen bekommen auf Instagram, wann wir das schaffen. Wir haben schon drüber geschaut, wir haben sozusagen schon weil wir mussten erstmal aussortieren oder, was heißt aussortieren?
Muss eine Bestenliste machen.
Die besten sozusagen auswählen und das hat schon ordentlich gedauert und jetzt müssen wir dann... Zweiter Schritt, also wir sind dran, keine Sorge. Und einigen müssen wir leider auch absagen oder die.
Ja, Leute,
leider. Also ist nicht böse gemeint. Es kamen wirklich einige.
Das sind absolute Luxusprobleme und wir wissen das sehr zu schätzen.
Es tut auch leid. Also weil man merkt ja, die Leute, weißt du, die haben richtig Bock und dann wir können leider nicht.
Die Qualität und Quantität ist wirklich erstaunlich und wir haben eine Shortlist gemacht. Die werden jetzt dann auch kontaktiert und wir freuen uns wirklich sehr.
Ich habe einen großen Fehler gemacht. Wenn ich es dir zeige, kannst du es erraten. Siehst du es? Hier, Loch im Finger.
Was hast du gemacht? Ach, du hast diesen Bluttest gemacht.
Hör mir auf. Also, ich will es jetzt nicht schlecht reden, um Gottes Willen. Also, wir haben beide so, wir sind in einem Coaching und da sind wir auch super aufgehoben, sind super zufrieden. Wir haben uns auch gut entwickelt. Ich habe ja auch fast 10 Kilo abgenommen. Mein
Blutdruck
ist schön 120 jetzt, also wirklich sehr, sehr gut. Und jetzt wollten wir nochmal das Blut checken. Du hast dich ja klugerweise von vornherein geweigert, das zu machen. Und ganz kurz zur Erklärung, dieser Bluttest hat mich schon nervös gemacht, weil ich kippe jetzt beim Blutabnehmen nicht, ich kippe jetzt nicht um, aber ich mag es gar nicht. So, es ist schon so grenzwertig. Und dieser Bluttest geht folgendermaßen, eigentlich total einfach, man kriegt da so ein Kit. Ich muss auch sagen, das ist super. Also da ist alles drin, das ist idiotensicher. Und im Endeffekt geht so, man sticht sich dann in den Finger, das ist auch nicht schlimm, das piekst halt und dann ist das Problem, dann hast du da zwei so kleine Kanülen und dann musst du das Blut da so reinmachen. Und da steht, ja genau, mir wird auch schon anders, und da steht so, ja, dauert so 2-3 Minuten. Und ich habe auch wirklich alles befolgt, du musst am Vortag sehr viel trinken, ich habe allein am Abend irgendwie 1-2 Liter getrunken, am Morgen dann auch nochmal, also ich habe alles eingehalten, dann...
Ich hoffe Wasser.
Ja, nee, Wodka-Mass, da wird es richtig schön, ich habe gehört, Alkohol ist gut für den Blutdruck, nee, natürlich Wasser, Sprudel und still, alles schön mit Zitrone noch drin, Vitamine, alles dabei, dann vorher 2-3 Minuten Hand in warmes Wasser, um das anzuregen, dann noch so kreisen und so, ich habe wirklich alles gemacht. Ging auch so, hat gut angefangen, aber sehr stark nachgelassen. Und ich habe halt wirklich, ich sag mal, man muss diese zwei Dinger, das eine muss man halb voll machen, das andere so fast voll. Ich würde mal sagen, ich habe 3% geschafft, so nach 10 Minuten. Und ich habe auch schon gemerkt, irgendwie so, boah, irgendwie wird mir so ein bisschen so anders. Und mir ist, das ist jetzt schon einige Stunden her, mir ist irgendwie immer noch schlecht. Ja, ich rede jetzt auch nicht mehr drüber, weil ich merke, dass mir selber schon wieder ganz anders wird.
Nee, also ich kann das nicht.
Nee,
das
ist, auch wirklich...
Das ist meine Achillesferse.
Ja, ich habe auch gemerkt, es war also posttraumatische Belastungsstörung.
Es ist Spritzen und so Blut abnehmen, Adern, das ist meine Achillesferse.
Ich schaue halt nicht hin. Das Gute ist, wenn Blut abgenommen wird, ich schaue halt nicht hin. Das ist schon mal sehr gut, das hilft schon mal extrem. Ich habe da auch ein Trauma, ich habe da einmal hingeschaut und dann ist das da so, boah, nee.
Ich kann auch, das ist das Ding mit Ängsten. Ich weiß, dass es nicht gefährlich ist, aber auch wenn ich jetzt vor der Kenia-Reise geimpft wurde, ich sag das den Ärzten auch, dass ich mich dafür schäme, aber ich muss mich hinlegen. Weil sobald die Spritze reingeht, kippe ich um. Und das ist halt niemals in meinem Leben.
Was Schöneres ist, dass du gesagt hast, ein Quiz für mich.
Ich bin auf andere Gedanken gekommen.
Ja, ist wirklich krass.
Es gibt 6 Länder auf diesem Planeten, die entweder Süd, Nord, West oder Ost im Namen haben. Welche sind das? Welche 6 Länder?
Süd, West, Ost oder Nord?
Ja, also die vier Himmelsrichtungen
6 im Namen. Länder.
Ja, 6 Länder gibt es.
Südkorea.
Richtig.
So, also mal,
dann weißt du auch das andere.
Südafrika.
Mhm. Wenn dann du Südkorea weißt, dann weißt du...
Nordkorea? Ja, ja. Also ich muss nur Nord, ich überlege, ob mir bei Nord fällt mir jetzt...
Nord gibt es noch eins.
Nord, wie heißt das? Nord... Geh mal weiter, West gibt's noch. Nee, West? Süd haben wir alles, oder? Südafrika, Südkorea, Nordkorea. Ich muss mir gerade, ich muss erstmal die Vor.
Okay, es gibt noch einen im Süden.
Süd.
Es gibt noch einen im Norden. Und es gibt noch einen im Osten.
Es gibt keinen Westen.
Nein.
Ja.
Es gibt die Westsahara, das ist aber umstritten.
Okay.
Das nicht, das zählt nicht unter den
Osttimor?
Richtig, sehr gut. Sehr gut. Fehlt dir noch der Norden und der Süden?
Südsudan?
Richtig.
Es fehlt noch Norden.
Ja.
Boah, das ist eigentlich am einfachsten, aber da Nordkorea, Nord,
ja.
Was haben wir noch? Nord, ich denke, ich habe da Nordafrika, aber das ist ja Schwachsinn. Nord, ja, lass mich mal kurz. Ja, nee, nix.
Du musst so Nord,
Nord. Ich überlege gerade, weißt du, ob es Nord ist oder ob es so ein Wort so Nord.
Nein, nein, es ist Nord.
Nord. Nordkorea. Was war es denn noch? Nee, Nordkorea war bisher das Einzige. Genau, Südkorea, Südafrika, Nordkorea und Nord.
Soll ich dir den Kontinent sagen?
Nee, lass mich mal überlegen. Also Europa ist es ziemlich sicher nicht. Nordmazedonien.
Richtig.
Ah, da hat er sich selber die Steinvorlage ja. gegeben. Europa ist es nicht doch.
Richtig, gut. Es ist noch, also kritisch ist noch so Nordirland, aber zählt nicht als...
Ach so, ja,
also,
gut, das wäre ja nicht einfach gewesen.
Nein, zählt nicht. Zählt nicht unter den sechs, weil die Erklärung ist, wird nicht überall anerkannt. Das sind die sechs. Das fand ich irgendwie ein cooles Quiz, das ist mir auf TikTok.
Ja,
das
ist ja,
ich hatte es, ich habe nicht so viel Hilfe gebraucht, aber ich hatte alle bis auf Osttimor. Da bin ich nicht drauf gekommen.
Osttimor. Ja, das ist mir irgendwie sogar noch am ehesten angefallen.
Ja, das ist so. Gut,
Südafrika und Südkorea, das sind die zwei leichtesten... Ja. Aber ich hatte es gerade, ich hätte es mir echt so aufschreiben müssen, weil ich bin so visueller Mensch irgendwie, ich muss dann erst immer die alles zusammenkriegen.
Hast du noch was dir auf den Fingernägeln brennt? Bevor wir über das Thema heute sprechen, wir wollen heute mal über das Netzwerken sprechen, sowohl politisch, also auf Länderebene, als auch privat, denn bald steht ja wieder hier, wie heißt das? OMR.
OMR.
Das OMR, wo wir nicht dabei sein werden.
Falls sich die Leute fragen, was heißt das Online-Marketing-Rockstars? Das sagt irgendwie gar kein, also das kennt man, aber irgendwie OMR ist so geflügeltes Wort. Ja, wir sind nicht da, wir sind auch nicht auf der Invest leider.
Nein, wir sind eigentlich... Und das muss man sagen, wir sind eigentlich nie auf Veranstaltung. Aber wieso, weshalb, warum, werden wir heute in diesem Talk erklären. Aber hast du noch vorher andere Dinge?
Was mich wirklich überrascht hat, ist dir klar, die Club-WM, die ist ja jetzt Mitte Juni, oder? In den USA, soweit ich weiß. Wahrscheinlich ist auch als Test für die WM. Weißt du, was mir klar geworden ist? Es ist ja nächstes Jahr schon WM in Nordamerika. Ja. Und irgendwie hätte ich da Bock, mal ein Spiel zu sehen.
Ja, lass das so machen.
Ja, das wäre doch cool, oder? Aber das ist ja, ich denke mir immer, weißt du, man denkt sich immer so, in 2-3 Jahren. Und dann, jetzt denkt man sich schon, scheiße, das nächste Jahr. Und dann denkt man sich irgendwann im Februar nächstes Jahr, jetzt ist es schon 3 Monate. Und dann denkt man sich eine Woche vor, ja, wäre eigentlich ganz cool gewesen. Ich bin da irgendwie so.
Lass hin.
Ja, muss man sich wahrscheinlich jetzt dann schon mal drum kümmern, oder? Zumindest auf jeden Fall in diesem Jahr noch. Egal, Club-WM. Denkt man ja, okay, das ist so Bimmel-Bommel-Veranstaltung, nervig. Aber ist dir klar, wie viel Geld man da machen kann? Ich habe das gestern gelesen.
Bitte?
Weil da habe ich gesehen, ja, finanziert der FC Bayern den Wirtstransfer mit der Club-WM. Haben wir gedacht, das ist sehr witzig. Aber, pass auf, pro Sieg in der Gruppenphase. Es sind ja 4er-Gruppen. Bayern spielt gegen Benfica und dann noch 2, ich weiß es gar nicht, da sind ja sehr international. Auf jeden Fall, wie man so aus der Champions League früher kennt, 4er-Gruppen pro Sieg in der Gruppenphase 1,76 Millionen Euro. Schon mal okay.
Stabil.
Genau. Ah ja, Auckland City, hier steht's, und Boca Juniors und Benfica Lissabon.
Ich glaube, Champions League ist 2 Millionen pro Sieg.
Also ist, aber es ist schon mal ganz
vergleichbar,
genau.
Ja.
Genau, das wären dann schon mal theoretisch, wenn man dreimal gewinnt, 5,28 Millionen Euro. Dann die Teilnahme am Achtelfinale bringt fix 6,6 Millionen Euro. Im Viertelfinale winken schon 11,54 Millionen Euro. Halbfinale bringt weitere 18 Millionen. Club Vize-Weltmeister 26,39. Gewinner 35,2. Ein Durchmarsch, also wenn du alles gewinnst, wäre also 76,6 Millionen Euro wert. Zudem rechnet der FC Bayern mit einer Antrittsgage von knapp 30 Millionen Euro. Also da sind theoretisch über, also 106,6 Millionen Euro drin.
Ja.
Ist ja verrückt.
Ja.
Also das war mir nicht bewusst.
Was alles möglich ist.
Ich dachte, das wäre ja so ein Marketing-Event. Weißt du, natürlich, dass da Geld verdient wird mit Fernsehrechten und so weiter, aber da ist ja auch die Frage, gucken wir das? Ja, vielleicht schauen wir rein, aber ich glaube, wir gucken das sicherlich nicht wie Champions League Viertelfinale, also ja, irgendwie, aber das ist ja Wahnsinn. Da sollte man sich doch mal anstrengen.
Ja, es ist, ich muss sagen, noch interessiert mich das gar nicht.
Ja, mich auch nicht wirklich, so, ne?
Aber es geht ja immer mehr dahin. Ich meine, die Europa-Liga, die wird Irgendwann wird die kommen.
Ja, aber das ist ja auch ein besseres Niveau, weißt du, aber dann spielst du halt gegen FC Auckland. So, es ist irgendwie spannend, aber irgendwie ist es halt auch so. Boca Juniors, so, ja, aber ich muss auch sagen, diese südamerikanischen Mannschaften interessieren mich auch immer gar nicht mal so richtig. Die sind auch nicht schlecht, aber sind ja nicht sogar ganz gut, aber irgendwie, aber so Auckland und dann die, wer spielt da noch alles mit? Das ist ja genau wie immer die, wie Weltpokal oder wie ist das immer? Das ist ja auch kein.
Es ist aber ganz spannend, was da jetzt passiert, weil es für diese Club-WM wird ja ein extra Transferfenster offen. Und da weiß ich aus erster Hand aus der Branche, dass das krass ist für die Vereine. Und da ist auch einiges geplant, ja.
Ja, spannend. Ja. Die Orte in den USA, was ich gesehen habe, ich habe mir dann gleich schon mal die Spielorte angeschaut, weil ich mir dann irgendwie war das cool, da sind wirklich sehr viele oder alle fast im Osten, es sind nur zwei, Pasadena ist im Westen, also L.A. quasi, also nah dran, oder ist Pasadena sogar noch ein Ortsteil streng genommen von L.A., auf jeden Fall, ja, L.A. kann man sagen und Seattle ist ja ganz links oben, die zwei im Westen, sonst alles natürlich, ja, New Jersey und Charlotte und was da alles ist, sehr viel Atlanta, glaube ich, ist dabei. Nashville ist dabei, also sehr viel im Osten.
Ich meine, bei uns wird es eh zur Unzeit dann wahrscheinlich übertragen, gehe ich von aus.
Ja, ist nervig, ja, das ist oder? Halt dann, ja, die sind 9 Stunden zurück. Ja, wobei,
ich weiß gar nicht, wie es ist, aber...
Ja gut, L.A. wären 9 Stunden, wenn die abends um... Ja gut, das ist auch blöd, dann ist 6 Uhr morgens bei uns.
Ja, eigentlich ist es immer blöd.
Boah, ja, und wenn es früher ist, dann ist es richtig blöd, ja, dann, ja.
Naja.
Die werden sicherlich ein paar Spiele mittags machen, so wie früher in Südkorea. Dann werden sie wahrscheinlich so versuchen, dass sie mal um 12 Uhr oder so spielen, dass es bei uns dann halt 21 Uhr ist.
Aber das glaube ich auch.
Das Finale jetzt vielleicht dann eher nicht.
Ich habe auch noch was Schönes. Was ganz anderes, aber sehr aktuell zum Blackout in Spanien.
Ja, ich habe es mitbekommen. Ich habe mich aber nicht näher damit befasst.
Nein, das muss ich mal auch ganz kurz sagen. Das Thema Energiebeschaffung und so, das ist nicht so meins. Also ich bin da nicht so drin, dass ich da
eine... Da hat jeder eine Meinung dazu, aber sehr wenige haben eine konkrete Ahnung.
So, also deshalb, ich bin nicht so vermessen, um mich jetzt hier zum Energiepapst aufzuschwingen. Aber eine Sache, die ist mir bei Twitter untergelaufen und ich musste wirklich lachen. Warte, hier, Fotos. Und zwar war im PV Magazine kurz vorher folgende Schlagzeile.
Also Photovoltaik.
Spain hits first weekday of 100% renewable power on national grid. Also am 16. April war das zum ersten Mal in der Geschichte Spaniens, war ganz stolz hier, waren 100% des nationalen Bedarfs an einem Tag, an einem Wochentag durch erneuerbare Energien gedeckt und eine Woche später haben wir den größten Blackout.
Die sind aber sehr stark unterwegs, also das ist schon gut.
Also was ich lustig finde jetzt an der ganzen Sache, dass da sieht man mal wieder, dass es den Menschen eigentlich gar nicht mehr darum geht, irgendwie zur Wahrheit zu kommen, sondern einfach nur darum geht, die eigene Narrative zu befüllen.
Ich habe es heute auch gesehen. Dann einer, also, ja, die Erneuerbaren waren richtig wichtig, das wieder zu kriegen. Dann die anderen, ah ja, hier. Das so, nervt mich auch, diese
Religion. Ich kann mich grob daran erinnern, als 2011 das in Fukushima war. Da war dann eher der aus der linken Bubble zu hören, oh, das kann ja auch passieren, sofort Atomkraft, nein, danke, sofort. Jetzt, wo das ist, heißt erstmal, ja, wartet doch erstmal ab. Jetzt kam ja erstmal eine vorläufige Erklärung, es wird ja noch quasi geforscht, woran es lag, dass es ein atmosphärisches Phänomen gab.
Das heißt?
Das dazu geführt hat. Das wurde noch nicht näher definiert. Das finde ich dann immer spannend. Weißt du, es gibt einen Tsunami in Japan. Da heißt, das kann ja auch passieren. Sofort und jetzt erstmal abwarten. So. Und das hast du ja aber auf der anderen Seite genauso. Also wenn wir jetzt, ich habe mich da auch nicht näher mit befasst, aber jetzt, wo der Fall war mit dem schwarzen Jungen, der jetzt erschossen wurde hier in Deutschland. So, dann hast du dann auch von der Linken dann sofort Polizeigewalt und von der anderen Seite eher von den Rechten, die, wenn ein Mensch in eine Menschenmenge rast, sofort da sind, erstmal abwarten. So, beide Seiten machen das. Es geht immer nur darum, sobald etwas kommt, was so halbwegs das eigene Narrativ, das eigene Weltbild irgendwie so unterstützend wirken kann, wird draufgehauen und ausgeschlachtet. Und es wird so hart draufgehauen, dass halt die feinen Nuancen, die es halt oftmals ausmachen, komplett ausgeblendet werden. Die andere Seite wiederum geht immer in eine so defensive Totschweige-Stimmung über, dass jeder und verbreitet dann häufig so die Stimmung, jeder, der nur darüber spricht, ist schon dann ein super schlimmer Mensch. Und mich nervt es einfach so, dass wir bei diesen ganzen Themen nicht mal mehr so ein, von Anfang an so eine Grundqualität reinkriegen können. Das ist irgendwie ja, nicht mehr möglich.
Ja, das ist so. Es ist halt auch einfach, es ist bequem und man weiß halt, man ist halt dann auch im Zweifel in seiner Bubble.
Ja.
Da kriegt man erstmal Zustimmung. Dann gibt's natürlich, wenn es viraler geht, dann kriegt man halt irgendwann, aber das kriegt man dann im Endeffekt eh nicht mit, weil das ist dann, wenn es eine krasse Reichweiten hat. Und sonst ist man halt im Zweifel in seiner Bubble.
Ja, aber es ist schon auffällig, je nachdem, welches Ereignis in welche Richtung kommt, dass immer dann die jeweilige Bubble entweder super hart draufhaut, es ausschlachtet oder halt super defensiv ist. Naja, wir wollten übers Netzwerken sprechen und vielleicht auch ein aktueller Aufhänger. Ich würde ganz gerne erstmal so übers politische Netzwerken sprechen und vor allen Dingen über ein für mich absolut ikonisches Bild, was letzte Woche am Samstag geschossen wurde.
Du meinst das Selfie von Steinmeier und
Markus Söder? Richtig. Nein, ich meine das Bild von Donald Trump und Zelensky im Petersdom. Wahnsinn. Ich meine,
ja, Gänsehaut, wirklich.
Niemand will es hier hören, aber was für ein Bild. Also auch, weißt du, in diesem ist der Petersdom.
Ja.
In diesem Riesen. Und wie
auch
nah.
Die Geste, weißt du, nicht so, nur die, also die das Setting, aber dann auch diese, wie die da saßen.
Ja, so zwei viel zu kleine Stühle für diesen Riesensaal.
Hollywood, so der Pate-Feeling.
So, aber sie sitzen auch so nah, weißt du, sie sitzen so nah bei sich. Ohne Scheiß, Gänsehautfoto. Das ist ein Foto, das wird in die Geschichte der Menschheit eingehen.
Ja, das...
Also so, aber es waren halt nur zwei Stühle. Und es hat einen Stuhl gefehlt, irgendwie, wo vielleicht Macron drauf sitzt, wo vielleicht...
Wurde er weggeschickt?
Der wurde weggeschickt, aber wo vielleicht eben auch mal ein Olaf Scholz sitzen könnte oder ein Friedrich Merz. Die waren ja nicht mal vor Ort. Also Friedrich Merz war ja nicht mal vor Ort, angeblich, weil er hinter dem Bundespräsidenten platziert worden wäre. Und das wollte er nicht. Irgendwie so habe ich was gehört, aber ihm ging es halt um die Platzwahl. Das ist natürlich ganz, ganz schlimm, wenn man nicht in der allerersten Reihe sitzt. Aber
jetzt kann man zur Entschuldigung sagen, wir sind gerade in so einer Übergangsphase, aber
es, ja, aber es ist schon
ein bisschen
schon,
symbolisch.
Es war also auch so, wenn man nicht nur jetzt das nimmt, es gibt ja dann auch Bilder, wo die Engländer mit drauf waren, die Franzosen. Deutschland war irgendwie nie mit dabei. Und das ist jetzt nicht nur zum ersten Mal passiert. Das ist in der Vergangenheit jetzt häufiger passiert, dass irgendwie bei so Veranstaltungen oder wenn es darum ging, Entscheidungen treffen zu müssen, Deutschland auf dem Weltparkett isoliert wirkt. Und ich habe mich mal gefragt, woran kann das denn liegen? Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was macht denn einen guten Kontakt aus, wenn ich jetzt Staatschef bin? Oder wenn ich ein Land bin? Wie suche ich mir einen Kontakt aus? Wie bewerte ich einen Kontakt?
Er blamiert dich nicht und er hat im Zweifel was Vernünftiges zu sagen.
Ja, pass auf, das geht in die ähnliche Richtung.
Ja, sehr plump, aber...
Ich hab drei Parameter irgendwie definiert. Die Qualität des Gegenüber, die Mentalität des Gegenüber und welche Spielregeln gerade auf der Welt gespielt werden. Und wenn man jetzt mal schauen, nach dem Zweiten Weltkrieg, Deutschland, ne, was waren die Qualitäten? Geisteskrankes Humankapital und dann auch mit der Zeit ein Technologiestandort geworden und ein starker Industriestandort. Also Qualität würde ich sagen, Schulnote 2+.
Ja.
So.
2 auf jeden Fall.
Was dir in Deutschland natürlich immer gefehlt haben, waren irgendwelche Bodenschätze, aber Kohle und so. Also damals war es echt top. Mentalität war natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, war Deutschland sehr demütig. Die Menschen waren sehr demütig, haben auf sich geschaut, also Fleiß, zuverlässig, arbeiten, zack. Super. Die beste Mentalität, die man haben kann, um irgendetwas aufzubauen, sei demütig und sei fleißig. So, sei artig und so. 1+, würde ich sagen. Und die Spielregeln waren ja damals dann irgendwann später voll auf Globalisierung. Und gerade für ein Land wie Deutschland, Exportweltmeister, war das natürlich super wichtig. So, ich habe jetzt mal rausgesucht, das sind Zahlen vom OECD. 1970 hat der durchschnittliche Deutsche im Jahr 1960 Stunden gearbeitet. 1900?
Ja.
Ja. Merkt ihr das? Mhm. So, und heute, wenn wir auf die drei Parameter schauen, erstmal die Spielregeln haben sich ein bisschen geändert. Wir schwenken mehr zum Protektionismus jetzt, Tarife etc. Qualität, Deutschland kauft den deutschen Mittelstand aus. Wir haben, das ist ja leider so, wir haben eine Nettoabwanderung von Fachkräften.
China meinst du?
Ja.
Ja.
Habe ich das falsch gesagt?
Du hast gesagt, Deutschland kauft den deutschen Mittelstand.
Nee, China bedient sich im deutschen Mittelstand, die Amis bedienen sich hier. Dass wir keine riesengroßen Tech-Konzerne mehr aufbauen können oder noch nie konnten, ist auch allgegenwärtig. Wir haben eine Nettoabwanderung von Fachkräften. Das ist auch Fakt, das sagt nicht ich, das ist leider so. Und von der Mentalität ist irgendwie sowas übrig geblieben von, von belehrend bis hin zur eigenen Schwäche aber selbst akzeptieren. Also das ist so ein bisschen, das, was uns stark gemacht hat, hat uns auch irgendwie so ein bisschen arrogant gemacht, was ja auch in Ordnung ist, wenn ich stark bin, ich eine große Fresse habe, aber auch liefern kann. Aber so dieses Belehrende, das ist schon so gekommen. Ne? Fußball-WM in Katar, Baerbock.
Ja, eine gewisse eigene Stärke ist ja gut, aber eigentlich souveräne Menschen sind eigentlich nicht damit beschäftigt, ständig anderen Leuten,
sondern
die schauen sich das an und denken sich,
naja. Ja, aber es ist halt jetzt so sehr belehrend geworden mit dem Problem, dass man selber aber einen Qualitätsverlust hat und selber eigentlich schwach ist. So, hierzu die Zahl, heute arbeitet der durchschnittliche Deutsche nicht mehr 1960 Stunden, sondern 1343 Stunden.
Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, wir waren technologisch so stark, dass wir weniger arbeiten müssen jetzt.
Richtig. Also, ich möchte aber vorher noch eine Sache sagen zum Thema Mentalität, dass man belehrend ist, aber gleichzeitig auch von sich selber gar keinen Anspruch mehr hat. Also wir haben an uns selber, ist der Anspruch eigentlich praktisch gegen null. Das erklärt auch daran, dass wir nur noch Einser-Abiturienten haben, aber beim, PISA immer schlechter werden im internationalen
Vergleich. Das wissen wir auch aus persönlichen Gesprächen, dass halt da der Standard auch abgesenkt wird. Das ist ja kein Geheimnis.
Ich habe hier, ich habe Screenshots gemacht von einem LinkedIn-Beitrag. Ein LinkedIn-Beitrag, wie der mir jeden Tag 100 Mal angezeigt wird. Und ich sage jetzt auch nicht von wem, das ist irgendein Unternehmer, I don't know. Ich lese vor. Er war 18 Jahre im Unternehmen, ein loyaler Mitarbeiter, engagiert, beliebt. In all den Jahren hat er sich nur dreimal krank gemeldet. Er wollte stark sein, wollte zeigen, dass er belastbar ist, wollte nicht schwach wirken. Er hat oft 60 Stunden pro Woche gearbeitet, verzichtet auf Urlaub, Pausen, Erholung, immer erreichbar, immer zuverlässig, bis sein Körper irgendwann nicht mehr konnte. Er kam zu uns, nicht wegen Rückenschmerzen oder einer Infektion, sondern wegen massiven Erschöpfungssymptomen, Konzentrationsstörungen, Schlafprobleme, Panikattacken. Die Diagnose: stressbedingte Erschöpfung, Burnout. Ich werde das Gespräch nie vergessen. Er sagte: Ich dachte immer, wenn ich hart genug arbeite, wird alles gut. Jetzt merke ich, ich habe mich selbst vergessen. Dieser Satz hat mich tief bewegt und erinnert mich daran, wie wichtig es ist, dass wir als Führungskräfte ein anderes Bild von Gesundheit vermitteln. Nicht nur leisten, auch erholen. Nicht nur funktionieren, auch fühlen. Kein Job ist es wert, dass man seine Gesundheit dafür verliert. Nicht für ein Projekt, nicht für ein Meeting, nicht für ein Danke. Das sind natürlich die Beiträge, die unfassbar positives Feedback erreichen, weil es jeder sich abgeholt fühlt, weil jeder super hart arbeitet und super viele Überstunden macht. Und nicht falsch verstehen jetzt. Burnout darf nicht verharmlost werden. Psychische Erkrankungen dürfen nicht verharmlost werden. Aber was mir bei LinkedIn auffällt und bei solchen Dingen ist immer, es wird ein Konflikt aufgebaut, ein Problem, was gar nicht existiert. Und dann wird so getan, dass man der Einzige ist, der dagegen angeht. Und dann kriegt man, oh ja, super wichtiges Thema. Dass wir in Deutschland zu viel arbeiten und uns kaputt arbeiten, ist de facto nicht gegeben. Wir arbeiten von allen OECD-Ländern im Schnitt mit Abstand am wenigsten.
Also ich glaube auch, Arbeit ist das geringste Problem. Also ich glaube, wenn es einen Unterschied gibt zu früher, ich glaube, was schon ein krasser Energiesauger ist, Social Media ist eigentlich nicht gut. Also nicht nur eigentlich, also vor allem zu viel. Ich habe das neulich auch mal wieder gemerkt, da war ich, war ich ja zu Hause, ein bisschen Samstagnachmittag ein bisschen Fußball geguckt und war irgendwie trotzdem die ganze Zeit am Handy nebenbei. Und ich war danach richtig aggressiv. Also so richtig, weißt du, so gestresst. Mhm. Aber nicht von Arbeit, sondern ohne Scheiß. Also das Ding, Leute, achtet da drauf. Also ich bin jetzt keiner, der sagt, oh, Social Media ist so böse. Aber man darf sich da nicht so verlieren. Das ist wirklich, das passiert mir selten. Aber ich merke, wenn mir das passiert, dann bin ich danach eigentlich immer, ich bin gestresst, ich bin genervt. Und ich fühle mich einfach nicht gut. Mhm. Ja. Wenn ich arbeite, denke ich mir nicht danach, oh, bin ich jetzt, sondern da ist man ja sogar fast eher, da kann man auch mal gestresst sein, das ist klar, aber da hat man ja fast eher so eine Zufriedenheit dann. Das hat halt Social Media gar nicht. Also das stresst, aber du hast nicht danach, du sagst ja nicht, oh, jetzt war ich 2 Stunden auf TikTok, jetzt bin ich richtig, sondern du denkst eher, was für eine dumme Zeitverschwendung.
Ja, ja, absolut richtig. Vielleicht nochmal ganz kurz.
Frustfaktor auch.
Wir müssen aufhören, diese Schwäche und dieses Mittelmaß als erstrebenswert anzusehen. Solche Tweets, LinkedIn-Beiträge, ich weiß, die sind nicht böse gemeint. Und nochmal, ich möchte niemandem zu nahe treten, der psychische Probleme hat, Burnout hat und sonst was. Aber ich halte sowas für gefährlich, weil es sendet die falschen Signale und ich merke an den Zuspruch, den dieser Herr jetzt erhält, dass wir uns völlig, völlig auf dem falschen Weg befinden. Wir sind, nochmal, wir sind das Land, in dem am wenigsten gearbeitet wird. Dann sind solche Beiträge vollkommen fehl am Platz. Es ist de facto kein Problem oder ein absolutes Randproblem. Es wird aber so dargestellt, dass das ein flächendeckendes Problem in Deutschland ist. Gegenteil ist der Fall. Du hast gerade angesprochen, so viel Fairness muss natürlich sein, dass natürlich dann auch wir vielleicht nicht mehr viel arbeiten müssen, sondern einfach durch den technologischen Fortschritt Maschinen das übernehmen, Algorithmen das übernehmen. Und das ist de facto so. Ich habe hier mal mitgebracht, das ist jetzt von Our World in Data, das können wir mal einblenden, Jahresarbeitsstunden, auch hier wieder, von 1870 bis 2017 geht das, eines durchschnittlichen Menschen in Deutschland im Vergleich zum BIP. Zum Pro-Kopf-BIP. Und das ist spannend, da siehst du hier, dass Länder wie Deutschland, Schweiz und die anderen sind Dänemark und Norwegen, das sieht man jetzt hier nicht, alle dasselbe Phänomen haben und das ist ja ein Zeichen von Stärke.
Das ist Wohlstand, ja.
Früher haben die Leute super viel gearbeitet, also über 3000 Stunden, sogar irgendwie 1900 und jetzt geht das alles rapide nach unten. Das ist ein Zeichen von Wohlstand. Bei China ist es ein bisschen anders, das finde ich spannend. Die arbeiten, die haben früher viel weniger gearbeitet als wir. Jetzt arbeiten,
das hätte ich auch nicht gedacht.
Jetzt arbeiten sie sogar einen Tacken mehr.
Mhm.
Aber du siehst, wie krass der Fortschritt ist beim GDP. So, das ist Wahnsinn. So, aber wir, es geht nach unten und dadurch, es wird, man könnte sagen, es wird produktiver, haben wir ein Wohlstandsphänomen. Man sieht das hier auch nochmal mit den jährlich gearbeiteten Stunden, wir können es auch einblenden, und die Produktivität. Da sieht man, das ist jetzt von 2019, leider noch vor Corona. Leider vor Corona. Die aktuellen Zahlen gibt es noch nicht. Da sind wir in Deutschland ganz unten, was die Arbeitsstunden angeht, aber wir sind immer noch, gehören zu den produktivsten auf der ganzen Welt. USA ist leicht über uns, die arbeiten aber auch viel mehr.
Ja,
Schweiz ist super, Norwegen ist krass.
Weil man eins sagen muss, Produktivität, klar, wenn wir jetzt vergleichen mit die letzten 200 Jahre, aber die letzten 20 Jahre sind da auch nicht so, so rauschend. Das ist ja auch ein Problem.
Es ärgert mich so, dass nach Corona nicht ist. Aber hier im Vergleich zu 1970, da haben wir noch, da gab es viele Länder, wo im Schnitt weniger gearbeitet wurden. Mhm. Da war unsere Produktivität aber nicht so gut wie jetzt, also im internationalen Vergleich. Das ist natürlich insgesamt gestiegen, das sieht man hier an der Achse. Aber da könnte man jetzt sagen, das ist okay. Aber wenn man sich jetzt die letzten Jahre ansieht, gerade nach Corona, wo andere Länder fast alle flächendeckend gewachsen sind und wir im dritten Jahr in Folge schrumpfen, dann kann man ja sagen,
schrumpfen und nicht wachsen.
Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann kommt man, wenn wir dann nochmal vom Thema Qualität, Mentalität und Spielregeln schauen, zu dem Punkt einfach, dass Deutschland auf der weltpolitischen Bühne einfach kein sexy Partner mehr ist.
Ich habe mich jetzt ein bisschen mit Tesla beschäftigt, autonomes Fahren, also generell schon, ich bin ja Waymo geschädigt, seit ich jetzt in Amerika war. Das sind ja auch die Beispiele jetzt. Also was werden denn jetzt die nächsten Game Changer? Autonomes Fahren. Was dann der ganz große wird, werden wir sehen, KI, die ganzen Trends. Da sind wir ja auch schon wieder eigentlich nur am Verhindern. Also man sieht ja in den USA jetzt schon seit Jahren, also Waymo ist da jetzt ja schon wirklich etabliert. Das ist jetzt nicht mehr so, also ich habe das Gefühl, wenn man da bei uns drüber spricht, so nach dem Motto, oh, das ist irgendwie so eine Spinnerei und der irre Elon Musk und ja, vielleicht in 50 Jahren. Nee, das ist da schon Realität. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist jetzt kein richtig autonomes Fahren, weil das ist ja dann nur, das ist teuer, dann brauchen die da ihre Radarsysteme, dieses LiDAR und dann ist das auch in einem gewissen Kato grafierten Raum, also es geht jetzt nicht einfach überall einfach so auf Knopfdruck. Ja, okay, es gibt ja diese, also insgesamt gibt es ja 6 Level beim autonomen Fahren, 0 ist quasi gar nichts und 5 ist Completo. Da sind wir schon noch ein Stück entfernt, klar, aber Waymo ist jetzt immerhin schon mal Level 4 und das funktioniert ja schon ganz gut und das wird auch immer mehr. Also das ist jetzt, die sind ja jetzt in der Bay Area, die sind dann auch schon in Texas, jetzt wollen sie dann kommendes Jahr nach Washington. Gut, VW hat jetzt auch mal angemeldet, dass sie da ab 2026 dann über Uber rein wollen. Amazon hat ja auch was Eigenes. Das ist natürlich noch in gewisser Weise in den Kinderschuhen, trotzdem, bei uns ist das ja eigentlich gar kein Thema. Und KI ist ja auch, ja, so um Gottes Willen. Natürlich hat das auch Nachteile und Gefahren. Das ist auch immer naiv zu sagen, ja, alles geil und alles toll. Natürlich nicht. Trotzdem ist ja da die Frage, ob wir da jetzt noch viel mehr abgehängt werden. Also da sind wir jetzt auch nicht gerade die Speerspitze. Und als ich das Kabinett jetzt gesehen habe oder die Minister, also von der Union, also wie drückt man das jetzt korrekt aus? Also es gibt mir jetzt nicht die größten Aufbruch-Vibes.
Naja, es ist...
Und wenn ich dann Söder noch sehe, weißt du, das ist auch, weil du vorher, das wollte ich vorher schon sagen, dieses, naja, man... Bei anderen regt man sich drüber auf und so denkt man sich halt vielleicht einfach seinen Teil und kommentiert es aber nicht. Also wenn es dann heißt, ja, nach dem grünen Özdemir kommt jetzt der schwarze Metzger und jetzt gibt's hier wieder Leberkäse, dann denke ich mir auch, ganz ehrlich.
Hohes Niveau.
Wow, was für ein Niveau. Das ist der Game Changer.
Zum Thema autonomen Fahren vielleicht, weil du es angesprochen hast. Wenn wir von den Chinesen sprechen oder auch von Tesla, die uns beim autonomen Fahren, die sind Lichtjahre vor uns, auch kontinentsmäßig, ja. Autonomes Fahren hier in Deutschland, eher noch Zukunftsmusik. In anderen Ländern gibt's das schon. Was aber krass ist, und daran siehst du, wie so Zukunftstechnologien und wie die Zukunft versucht wird zu gestalten, in anderen Ländern und in anderen Kulturen durch Risiko. Da geht dann auch mal was schief bei den Autopiloten, die getestet werden. Was ist denn bei Modellen in der EU verpflichten ab 2025. Ich bin letztens durch Carsharing in so ein neues Auto gestiegen. Es ist eine Katastrophe, wenn du drin sitzt. Du steigst ein und egal was ist, es gibt nur noch Warnhinweise. Du wirst nur noch gemaßregelt als Fahrer. Das ist zwar auch autonomes Fahren, aber nein, es ist so.
Ja, das lenkt auch eher ab.
Also nein, es ist der Sozialismus der Zukunftstechnologie. Weil beim chinesischen Auto, Waymo jetzt, ja, der sagt, okay, pass auf, ich fahre.
Waymo ist aber nicht chinesisch.
Sondern?
Google, Alphabet.
Ja, egal. Irgendein China-Auto, Google. Die sagen, wir fahren, aber dann musst du auch nichts leisten. Wir fahren. Und die gehen Risiken dafür ein. Das europäische Auto jetzt hier in der EU sagt Folgendes. Du leistest... Du arbeitest, nicht ich, aber ich sag dir alles, was du scheiße machst. Und du hältst dich an meinen Regeln. Das ist der Sozialismus der Zukunft. Du steigst ein in ein europäisches Auto jetzt, ab 2025 ist es, glaube ich. Erstmal diese Start-Stopp-Automatik, die gab es vorher schon schrecklich. Machst du erstmal aus. Dann, sobald du 1 km/h über der Richtgeschwindigkeit bist, kommt ein Piepsignal. Dauerhaft.
Was gibt's da? Also Auffahren, Linie,
alles. Alter. Es ist jetzt verpflichtend. Also in diesen neuen Autos, es ist ein Graus zu fahren. Aber nochmal, die sagen, du fährst, du leistest die Arbeit, aber wir sagen dir alles, was du schlecht machst und wir korrigieren dich. Und das ist der Unterschied, den wir haben. Wir sind so sozialistisch und die Chinesen und die Amis, die sind anders. Die gehen dann mal Risiken ein und dann hört man, Tesla Autopilot ist gegen die Wand gefahren. Oh, wie schrecklich. Ja, in China, oh, das ist schiefgelaufen. Ja, die sind 100 Jahre weiter als wir. Und das regt mich auf. Du kannst eigentlich kein Auto mehr kaufen, was jetzt in diesem Jahr gebaut wurde.
Gut, Waymo ist, glaube ich, wirklich die Sicherheitsstatistiken. Klar, es ist teurer, aber da picobello. Also, soweit ich weiß, ist da noch nie was Schlimmes passiert. Also, das kommt ja auch noch dazu. Das ist ja nicht so, dass das jetzt alles, dass da jede Woche ein paar tausend Leute sterben. Also, so ist es ja.
Jeder, der ein neues Auto hat, weiß, was ich meine. Das ist schrecklich mittlerweile. Hier zu sehr über die Fahrbahnspur. Das ist wirklich, es macht keinen Spaß.
Aber bist du denn jetzt auf der OMR dann, um hier die...
Nein. Ja,
jetzt Innovation voran.
Thema Netzwerken, das habe ich mich dann auch gefragt. Was macht denn für dich einen privaten guten Kontakt aus? Beruflich jetzt.
Ich habe mich das auch gefragt. Ich finde, die guten beruflichen Kontakte, die haben sich irgendwie sehr natürlich ergeben. Also man hat vielleicht schon mal den einen oder anderen, nee, ich weiß es gar nicht. Ja, man hat vielleicht schon mal einen kennengelernt auf so einem Event. Ja, gibt's vielleicht, aber die Leute, die man jetzt wirklich schätzt, mit denen man sich auch freiwillig trifft, das hat sich eigentlich eher so privat ergeben, halt dann aus einem gewissen Umfeld. Man hat vielleicht gleiche Themen, man ist vielleicht in einem ähnlichen Gebiet unterwegs oder man ist in einem ähnlichen Stadium, jetzt zum Beispiel als Unternehmer oder was auch immer oder Content Creator, da gibt's ja viele Baustellen, wo wir unterwegs sind. Und ich glaube, das sind einfach Leute, die ja, die selber das machen, wo man weiß, die machen das wirklich, das sind nicht irgendwelche Leute, die, ja, die drüber reden und wo man sich mal denkt, was, weiß eigentlich gar nicht, was der genau macht. Und die auch drüber reden, weißt du, konkret, wo du dich wirklich austauschen kannst, wo du auch mal sagen kannst, hier, ich habe das Problem und dann sagt der Pferd, ja, das machen wir so. Und man kann sich halt gegenseitig befruchten und man hat vor allem auch keine Hintergedanken. Das ist auch immer ganz schlimm. Also es will dir keiner was verkaufen und es ist auch nicht so, dass man sagt, ah ja, das kann ich dir jetzt leider nicht sagen. Sondern es ist so ein gegenseitiges Unterstützen und es ist eigentlich total offen. Also es ist nicht so, dass man sich irgendwie denkt, so, oh, was erzähle ich dem jetzt? Und natürlich erzählt man nicht alles, aber es ist, eigentlich hat sich das immer sehr natürlich ergeben. Und es sind dann halt auch Leute, ja, mit denen man sich halt noch versteht. Also es klingt blöd, aber warum sollte ich mich jetzt mit irgendwelchen Arschlöchern abgeben? Also man kann es immer gar nicht so erklären. Es kam eigentlich immer relativ natürlich. Weißt du, man muss das jetzt nie erzwingen und man musste auch nicht auf irgendwelche Netzwerkevents rennen. Also das ergibt sich meistens eher so.
Wir haben die Frage ja auch unserer Community gestellt. Was sind eure besten Networking-Tipps? Da hat mir ein Kommentar wirklich so gut gefallen, weil ich habe mich da sehr drin wiedergesehen. Da hat jemand geschrieben, wüsste ich auch gern, hasse Menschen und bin schlecht im Networking. wenn ich das sage, dass ich ein super schlechter Networker bin, dann glauben mir das die Menschen in meinem Umfeld nie, weil ich sehr, sehr privilegiert bin, ein starkes Netzwerk zu haben. Ich habe mich dann nämlich auch mal gefragt, warum? Wie kann ich das als Menschenhasser, als wirklich jemand, der sehr introvertiert ist, wie hat das funktioniert? Und das ist jetzt natürlich alles...
Kann ich dir, glaube ich, sagen. Ja, mach erst mal.
Das ist jetzt alles, das ist jetzt anekdotisch, aber vielleicht auch, um den Kommentator hier zu helfen, wenn du Menschen hast aber und schlecht im Networken bist. Ich glaube... Auch im Privaten gibt es drei Parameter. Die ersten beiden sind identisch. Qualität und Mentalität. Also Qualität, die Frage, was bringst du mit an den Tisch? Mentalität, wie loyal bist du? Und wie sehr mag dich dein Gegenüber? Ist nicht unwichtig. Und das dritte ist die Verfügbarkeit. Wie schnell antwortest du? Und kann er sich auf dich verlassen? Also bist du dann auch verfügbar, wenn er dich braucht? Das sind, glaube ich, die drei Kriterien, um selbst ein guter Kontakt zu sein. Und das Spannende ist, die letzten beiden, Mentalität und Verfügbarkeit, die sind komplett, Julian Nagelsmann würde sagen, talentfrei. Da kann jeder die höchste Punktzahl erreichen. Ich kann von der Mentalität, ich kann super loyal sein und ich kann auch likable sein. Dafür muss ich kein Talent haben, dafür muss ich einfach nur nett sein. Und beim Thema Verfügbarkeit, ich kann ja einfach schnell antworten. Und ich kann verlässlich sein. Der wichtigste Punkt ist, ich kann das beides haben. 100 von 100 Punkten. Der wichtigste Punkt, und das geht mir bei diesen Networken, bei diesen Veranstaltungen, das kommt mir viel zu kurz, ist die eigene Qualität, die man mit an den Tisch bringt. Wenn ich auf ein Event gehe, nur mit dem Ziel zu netzwerken, dann bist du...
Oder was zu verkaufen, das ist ja noch schlimmer. Also nicht nur netzwerken, sondern ich will quasi schon gleich, ich pitche quasi gleich schon bei jedem Gespräch.
Ja, dann bist du für... einen wirklich guten Kontakt von vornherein komplett uninteressant. Das, was dich interessant macht, ist, wenn du eine hohe Qualität hast. Das heißt, wenn du Probleme löst.
Und jetzt sind wir bei der entscheidenden Frage, gehen Leute mit hoher Qualität auf Netzwerkevents? Ja, sicherlich schon mal. Zum Teil schon, ja. Aber es ist natürlich nicht jeder, der auf ein Netzwerkevent ist, jemand, der hohe Qualität mitbringt. Und jetzt sage ich dir, warum du wahrscheinlich ein guter Netzwerker bist oder was einen guten Netzwerker ausmacht. Wir sind beide, glaube ich, eher introvertiert. Das glauben uns die Leute dann nicht, weil sie sagen, oh, ihr sitzt ja vor der Kamera und ihr könnt ja gut sprechen. Das hat aber nichts mit introvertiert zu tun. Introvertiert heißt ganz einfach, dass wir gerne unsere Ruhe haben, dass wir nicht rund um die Uhr irgendwie auf einem Event sein müssen, nicht rund um die Uhr 10 Leute um uns brauchen. Wir sind gern unter Leuten, wenn wir mal sagen, okay, wir machen jetzt was. Wir sind dann aber auch gern wieder zu Hause und haben am liebsten auch mal, also ich spreche jetzt mal für uns beide, haben auch gern mal die Tür zu und haben auch gern einfach mal unsere Ruhe. Das heißt introvertiert. Wir brauchen dann einfach unsere Zeit für uns, um quasi diese Social Battery, wie die heißt, aufzuladen. Und irgendwann, ich kenne das auch, man ist irgendwo und ich merke dann, okay, jetzt will ich einfach gehen. Sonst werde ich aggressiv. Also das ist so typisch eigentlich. Das ist jetzt auch nicht jedes Mal, aber das ist einfach so, dass man dann einfach seine Ruhe haben will. Und ich genieße das auch sehr, allein zu sein. Mhm. Also das heißt jetzt nicht, dass ich gerne dauernd allein bin, aber wenn ich allein bin, dann ist das für mich jetzt erstmal nicht negativ, sondern ich denke mir erstmal, super, weil ich habe so viele Sachen, die dann sonst zu kurz kommen. Und das ist jetzt eher nicht extrovertiert. Und ich glaube, dass gerade das einen guten Netzwerker ausmacht, weil ein Introvertierter, der hat jetzt ja nicht so Zeit zu verschwenden, sondern der sagt, okay, lohnt es sich jetzt, also lohnt sich meine Zeit, jetzt mit dem Mittagessen zu gehen oder mit dem mich zu treffen. Und ich kann mich mit sehr vielen Leuten treffen und dann treffe ich mich ja nicht mit irgendwelchen Deppen. Also oder mit Leuten, die ich nicht mag. Also das muss dann schon sehr, sehr wichtig sein. Und das, glaube ich, macht dann schon wieder einen guten Netzwerker aus, weil, wie du sagst, es ist dann auch schon wichtig, glaube ich, dass man sich versteht oder dass man zumindest auf einer Wellenlänge ist. Und ich verbringe ja meine Zeit nicht mit irgendwelchen Leuten, die mich langweilen oder die ich furchtbar finde oder sonst was. Und das beruht ja auch auf Gegenseitigkeit. Ich dränge mich ja auch nicht irgendwelchen Leuten auf. Weißt du, das würde ich auch nie machen. Ich war noch nie ein Mensch, der sich irgendwelchen Leuten aufzwängt, so nach dem Motto, oh, hier, der ist gut und dem gehe ich jetzt so lange auf den Sack, bis ich dann an seinem Zipfel hänge, weil dann habe ich vielleicht irgendwas davon. Also da muss ich mich auch fragen, wie werde ich besser, wie kann ich vielleicht auf so ein Niveau kommen oder zumindest, dass ich dann halbwegs da mitmischen kann. Und ich glaube, das ist sogar eine Stärke, introvertiert zu sein. Weil ich frage mich, was machen auch Leute den ganzen Tag? Man kriegt ja schnell diese LinkedIn-Schrottnachrichten und dann, oh, wie wär's für ein Erstgespräch? Können wir uns austauschen? Wo ich mir denke, Kollege, du weißt wahrscheinlich gar nicht mehr, wer ich bin. Du haust das sowieso wahrscheinlich 1000 Nachrichten raus am Tag. Und wie viel Zeit kann man haben? Also das kann ja gar kein erfolgreicher oder vernünftiger Mensch sein, weil so viel Zeit kann ich ja gar nicht haben, dass ich am Tag 500 Gespräche mit irgendwelchen wildfremden Leuten führe. Das ist ja völlig absurd.
Richtig.
Das kann ich ja nicht ernst nehmen.
Und deshalb da mein vielleicht nochmal kurz zur Einordnung. Natürlich argumentieren wir jetzt hier aus einer Position der Stärke heraus, weil es uns gut geht, weil wir ein gutes Netzwerk haben und weil wir viele Dinge, die andere vielleicht noch, also viele Bereiche, die andere noch nicht so für sich optimal gestellt haben, bei uns schon gut funktionieren. Dann lässt sich's immer leichter herreden. Dennoch möchte ich Folgendes sagen.
Wir waren aber früher auch nicht recht viel anders.
Das
muss man jetzt auch dazu sagen.
Ja,
vielleicht ist man da mal auf ein Event mehr gegangen, aber ich fand es damals auch schon nicht toll.
Ich hatte letztens ein sehr intensives Gespräch mit einem guten Freund von mir, der unzufrieden ist und was anderes machen will. Und er sagte mir dann, ja, Sinan, ich brauche auch so ein Netzwerk, wie du es hast, um halt reinzukommen. Und ich glaube, so wie er, denken viele. Und genau das ist der Fehler. Weil du brauchst kein Netzwerk. Du brauchst eine Lösung, die du anbietest. Für Leute, die dann zu deinem Netzwerk werden. Das ist immer das Erste. Bevor ich ein Netzwerk aufbauen konnte, ich kann jetzt nur von mir reden, habe ich 4 Jahre Scheiße gefressen. Ich war zum Thema Mentalität. Ich war der loyalste Mensch, ich war der schnellste Mensch. Ich war der fleißigste Mensch. Und dann haben diese Menschen, die dann zu meinem Netzwerk wurden, haben von sich aus die Türen geöffnet. Und nicht andersrum. Ich kann an einer Hand abzählen, wann ich mal einen aus meinem Netzwerk gefragt hat, ob er mir einen Gefallen tun kann. Also ganz selten. Das passiert mal, das ist so, aber jetzt auch keine großen Sachen. Und ich glaube, das macht's am Ende aus. Das heißt nicht, dass alle Netzwerkveranstaltungen schlecht sind. Aber auch ich war in der Vergangenheit, bin ich da mal gelandet. Ich kann mich nicht mal an einen Namen erinnern, den ich jemals auf einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt habe. Nicht an einen.
Ja, ich habe schon lustige Leute kennengelernt. Aber weißt du, was eigentlich immer ein guter Indikator war? Eigentlich sind die besten Leute die das dann auch immer nicht so richtig ernst nehmen.
Ja.
Also das Schönste sind ja die Leute, ich war einmal, also Dankbarkeit ist was Schönes, aber ich weiß noch, da haben wir dann noch was getrunken und dann war da eine Dame, die meinte, oh, ich bin so dankbar für das Event heute und so dankbar, die ganzen Leute kennengelernt. Und dann denke ich mir auch, ja, ich, für die meisten, sorry, kann ich jetzt nicht dankbar sein, weil die meisten hier, weiß ich jetzt nicht, da bin ich einfach ein zu böser Mensch, aber da muss ich dann eher innerlich lachen. Und meistens sind auch die Leute, die halt dann einfach das alles ein bisschen entspannter sehen und sich halt auch im Endeffekt, ich wurde auch schon bei Events, dann steht man halt hinten und Leute, die man kennt, unterhält man sich halt, wir wurden dann ermahnt, weil wir uns dann zu laut unterhalten haben hinten und so. Meistens sind die Leute die Besten, die das auch nicht so richtig ernst nehmen und dann halt auch einfach, ja, ich also weißt du, diese super Networker, die da hingehen, vorher sich noch, weiß ich nicht, bewaffnet mit der Visitenkarte aus Elfenbein geschnitzt und dann ihr Skript da haben und ihren Pitch bereit haben. Du glaubst denn, du bist der Obercreep. Und jeder vernünftige Mensch, wo du schon wieder Dackel dahinter lauerst und jetzt bin ich dran und jetzt pitch ich mein Ding. kein normaler Mensch hat Bock auf dich. Und du machst dich ja so klein mit Hut. Also du blamierst dich. Und rede einfach, sei einfach normaler Mensch. Man kann ja erzählen, was man macht, aber benimm dich, das ist wirklich der einfachste, aber beste Tipp, benimm dich einfach, sei einfach normaler Mensch. Ja. Und sag, was du dir denkst. Und wenn du das Event scheiße findest, dann sag, dass du scheiße findest. Und also das ist ja auch dieses, so Leute, die dann so, also ich bin auch eher so, man sagt ja auf Englisch, ich weiß gar nicht mehr, auf Deutsch, so agreeable. Ich bin jetzt kein Mensch, der konfliktgeil ist. Aber ich sage jetzt auch nicht, wenn ich auf ein Event bin.
Harmoniebedürftig.
Ja, harmoniebedürftig bin ich schon eher. Aber deswegen erzähle ich ja nicht irgendeinen Mist. Also Leute, die so harmoniebedürftig sind, dass du merkst, okay, der sagt jetzt einfach nur irgendwas, um sympathisch zu wirken. Ja, mei. Weiß ich jetzt nicht. Ist irgendwie, also mein Ding ist es nicht.
Um nicht ganz jetzt super,
bitte? Ich habe noch Fakten zu OMR, habe ich extra noch rausgesucht hier. Weißt du, wann zum ersten Mal, wann das stattgefunden hat? Ich hätte 2011, ich hätte glaube ich ein bisschen später sogar
gesagt. 2016 gesagt.
Oder? Ja, ich hätte auch so 2014 vielleicht, ja. 2011, hier, die erste Online-Marketing-Rockstars-Konferenz wurde am 11. Februar 2011 zusammen mit der Hamburg Media School in den Räumen der Bucerius Law School veranstaltet. Damals waren es rund 200 Gäste. Letztes Jahr waren es Besucher 67.000 auf 1.000 Aussteller, Ausstellungsfläche 100.000 Quadratmeter. Dieses Jahr wird es im Zweifel noch ein bisschen mehr. Ist ja jetzt dann
also Hut Anfang Mai.
Ja, ist Wahnsinn. Und Ticketpreis, weißt du, was es kostet?
Ich habe es jetzt gesehen.
Das, ja, 549 Euro. Also das
ist ein Geschäftsmodell
geworden. Ja, ist ein Festival mittlerweile. Ja. Kann man ja nicht anders nennen.
Das OMR, weil wir kriegen viele Fragen, ob wir da sind, ist ja quasi nur stellvertretend für die, ich würde nicht mal sagen für Events, sondern für eine Einstellung, für einen Kult, den wir haben in Deutschland. Das ist so für mich so dieses LinkedIn. Und ich weiß, wir haben uns super unsympathisch für viele gemacht, aber
das ist nur mal der Locker und
Brauch gesagt, egal.
Ja, man muss es ja nicht sympathisch.
Um es vielleicht mal umzudrehen. Ich glaube, wir zwei haben dadurch, dass wir beide keine klassischen Netzwerker sind, haben wir im Umkehrschluss das Problem, dass wir manchmal einen guten Tipp von außen gebrauchen könnten, den wir uns aber nicht einholen, weil wir keine Lust haben auf den 99% Schrott, den wir uns anhören müssen. Weißt du, was ich meine?
Wir haben aber eigentlich ein gutes Netzwerk.
Das ist ja das Amüsante eigentlich. Das ist das Schöne. Wenn wir mal einen Tipp brauchen, dann haben wir uns das jetzt aufgebaut. Aber nochmal, an jeden, der das noch nicht hat und ein Netzwerk haben möchte, wirklich, spar dir die 500 Euro für das OMR-Ticket. Spar dir das einfach. Und biete einfach eine Dienstleistung an, die ein echtes Problem für Leute löst, die du in deinem Netzwerk haben willst. Das ist der Trick. Und wenn du einmal dort dann deinen Fuß in die Tür bekommst, und da gibt es einen einfachen Trick, gerade zu Beginn, du nimmst einfach sehr, sehr viel oder gar kein Geld dafür. Das klingt jetzt so hart und ja, du musst deinen Wert kennen und so. Nein, am Anfang kenn bitte nicht deinen Wert.
Ja, wenn dich keiner kennt.
So, dein Wert ist null. So hart wie das ist die harte Wahrheit. Mach es für fast oder für nichts. Zeig, dass du was kannst und dann werden sich die Türen öffnen, wenn du gut bist. Ich habe dieses Bild von diesem unmoralischen Unternehmer oder alten weißen Mann, das ist so falsch, ohne Scheiß. Ich habe alles alten weißen Männern zu verdanken. Mir ist es so. Das waren die nettesten Menschen, nachdem man denen gezeigt hat, hey, ich kann mich auf dich verlassen. Und da vielleicht auch noch eine Sache, weil ich von Qualität und Mentalität gesprochen habe. Die Qualität ist das Wichtigste. Aber irgendwann, wenn du in dem Netzwerk drin bist, das ist das Spannende, wird die Qualität, irgendwann ist die nicht mehr ganz so wichtig. Und dann zählen nämlich die Fragen wie, ist das eigentlich ein cooler Typ? Und wenn dann die Antwort aus deinem Netzwerk ist, von deinen Multiplikatoren, ja, der ist cool, dann kriegst du meistens den Job, obwohl ein anderer vielleicht besser ist. Das ist das Witzige an der ganzen Sache.
Ja, das ist, da fällt mir noch was an. Ich habe Podcast gehört mit dem Snapchat-CEO. Das fand ich ganz lustig. Ah, ich habe noch ein paar lustige Sachen aufgeschrieben. Aber wir haben noch 10 Minuten, oder? Wir wollen ja eh, Leute, das stimmt, das wolltest du doch fragen, ob wir theoretisch auch 10, 15 Minuten länger machen sollen oder ob wir sagt, um Gottes Willen, weil du hast ja gesagt,
richtigerweise. Wie lang ist der perfekte Lockerroom-Talk?
Ja, das ist eines. So, wenn man es zum Kochen, ich weiß nicht, zum Kochen hat doch mal jemand geschrieben,
dass Kochen, Autofahren, Gym.
Ist die Frage, wie lange man, was man kocht, aber das kann ja auch schon mal länger dauern.
Stunden Lasagne.
Ja, das kann schon mal ein bisschen dauern. Ich kann jetzt übrigens den perfekten Margarita. Ich habe gemerkt, fand ich das total faszinierend, so, weißt du, so mit 16 so Barkeeper und so rumfummeln. Das habe ich irgendwie total aus dem Auge verloren. Und ich habe gemerkt, also in den USA habe ich Margarita getrunken. Ich habe das schon mal irgendwann getrunken, weiß aber noch nie so irgendwie, eigentlich nie. vielleicht mal vor 100 Jahren, aber die letzten 10 Jahre kann ich mich nicht dran erinnern. Und fand das irgendwie echt geil. Und jetzt habe ich mir eingebildet, neulich mache ich das selber. Und es war gut. Es ist auch nicht schwer. Margarita ist nicht schwer. Aber ich kann jetzt den perfekten, das Margarita, das Schockierende ist, da kommt echt viel Tequila rein. Ich habe gedacht, ich spinne. Da kommen echt zwei so große Stamperl, also so 8 Cl rein. Das ist ja schon Wahnsinn. Und man schmeckt das gar nicht so. Also so 7, 8 Cl Tequila, dann so 3, 4 Cl Contro, Limettensaft, 2 Limetten und dann noch ein bisschen Zuckersirup. Eigentlich super einfach. Dann der Salz, aber der Salzrand ist auch das Geile, das muss ich sagen. Ohne Salzrand wäre es irgendwie nur halb so.
Das hat dir das jetzt der Snapchat-CEO gesagt?
Nee, genau, Snapchat. Ich rede wirre. Nee, da habe ich einen Podcast von ihm gehört und er hat gemeint, 3 Adjektive für die Mitarbeiter, weil er wurde gefragt, wie er eigentlich jetzt nach den vielen Jahren so einen perfekten Snapchat-Mitarbeiter beschreiben würde. Und er hat gesagt, kind, smart, creative. Klang mir ein bisschen so, ja, gut, kind, nett, klar, es ist nett, aber es stimmt schon. Ich finde das Wort nett oder kind jetzt vielleicht nicht perfekt, aber was du gerade gesagt hast, ich glaube, man muss sich mit Leuten verstehen. Weil er hat das auch sehr schön beschrieben. Er meint, wir brauchen halt viele Ideen und viele Ideen sind dann auch Mist. Und man braucht erstmal ein Umfeld, wo man dann einfach wirklich, wo man rumspinnen kann, wo man sich wohlfühlt, wo man sich jetzt nicht denkt, oh, jetzt sage ich lieber nichts, sonst kriege ich von dem Arschloch gleich wieder hier eine reingedrückt. Und das stimmt schon irgendwo, wie du gesagt hast, dass man sich, es ist schon gut, sich zu verstehen. Also das kann auch diverse Ebenen haben. Man hat ja mit jedem, mit dem einen versteht man sich so, mit dem anderen so. Aber ich meine, welcher erfolgreiche Mensch gibt sich denn jetzt regelmäßig, wenn er nicht muss, mit irgendwelchen Leuten ab, die er absolut zum Kotzen findet? Also es gibt vielleicht schon so ein paar Zweckbeziehungen, aber das reduziert man ja wirklich. Also und bei uns ist es ja auch so. Also wir verstärken ja dann auch die Beziehungen mit den Leuten, wo wir sagen,
total,
die mögen wir oder mit denen kommt man gut aus. Und es macht auch Spaß, gemeinsam erfolgreich zu sein, weißt du? Also mit manchen Leuten macht es einfach Spaß, gemeinsam erfolgreich zu sein. Mit anderen denkst du dir, boah, da würde ich lieber, gehe ich selber pleite, gehe auch pleite, jetzt mal übertrieben gesagt. Nee, das ist natürlich Unsinn, aber mit meinen Leuten macht es halt einfach keinen Spaß. Und mit meinen Leuten will man auch einfach keine Zeit verbringen. Und das ist ja auch völlig okay. Aber, und das ist ja auch ein Luxus, sich das aussuchen zu können. Aber du hast es ja gerade schön beschrieben, es ist dann halt einfach so. Und es ist ja auch normal. Alles andere wäre auch absurd.
Kennst du das, wenn du in einer Situation bist, wo andere Menschen sind und man hat so einen Austausch und man hält sich zurück, etwas zu sagen? Jetzt nicht irgendwie was politisch Konträres oder so, Kopfkino, sondern einfach etwas Kreatives nicht sagt, weil man denkt, das könnte die anderen irritieren, so im beruflichen Kontext.
Ja.
Weil du das gesagt hast, er ist nett und diese Nettigkeit, das Empathische schafft ja einen Raum, um Kreativität zuzulassen. Ich hatte heute ein Meeting mit einem Kunden und da ging es darum, die haben eine neue CI. Und dann ging es darum, wie bringt man das jetzt in die Firma ein? Und vor allen Dingen auch den Leuten, die jetzt nicht am Schreibtisch sitzen, sondern die in der Manufaktur sind, die halt nichts damit zu tun haben, so mit irgendwelchen PowerPoint-Präsentationen. Und dann wurde die Frage gestellt, wie kriegen wir das hin? Und es ging darum, bei der CI, ich sage das nur ganz grob, es geht um Natur, es geht um Generation, also die Lehren der Natur über Generationen und all das Ding. Dann ist mir ein Satz eingefallen von einer Freundin von mir. Die hat mal gesagt, sie liebt Bäume. Und dann habe ich gefragt, wieso liebst du Bäume so? Und dann sagte sie, ganz krass, weil ich mir vorstelle, dass sie sich mit ihren Wurzeln umarmen. Das fand ich einen so schönen Gedanken. Und irgendwie, als wir das dann durchgegangen sind in diesem Call, ist mir das gekommen. Und da waren hohe Tiere, ne? Aber mittlerweile bin ich auch selbstbewusst und ich komme mit denen gut klar. Und dann habe ich gesagt, Leute, vielleicht ist das jetzt verrückt. Dann habe ich denen dieses Zitat gesagt, habe gesagt, was ist denn, wenn wir jedem Factory-Mitarbeiter die Möglichkeit geben, einen Baum zu pflanzen? Und daneben ist ein Schild mit einer Lehre aus der Natur. So. Und dann
Meeting für alle Band.
Nein, und dann habe ich so meine Idee erklärt. Und ich habe so in deren Gesicht gemerkt, einer hat so gestrahlt, ne? Eine konnte damit gar nichts anfangen, die war so hm. Und dann sagte dann quasi die Chefin so, I love it. Und das ist so schön, weil jetzt nicht um meine Idee zu pushen, keine Ahnung, ob das irgendwann kommt. Ihr werdet es nie erfahren, aber man hat ein so gutes Verhältnis, dass man das sagen kann. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass häufig, wenn es nicht stimmt in einer Gruppe, diese Dinge nicht gesagt werden, obwohl die jemand im Kopf hat. Und das ist so unfassbar schade.
Es gibt ja auch spannende Untersuchungen. Das ist ja wirklich so, wenn du einen faulen Apfel in der Gruppe hast, das ist jetzt wurscht, ob das drei Leute sind, ja, fünf oder zehn, wenn du einen so einen Stinker drin hast, der versaut im Endeffekt alles.
Weil wir müssen jetzt aufpassen, weil unser Team wird größer. Ja. Wir müssen diese Offenheit, die wir haben, wir müssen das am Laufen halten, weil wir sind ja ein Kreativbetrieb.
Ja, natürlich.
Bei uns ist ja die Kreativität ist mit das Wichtigste, um unternehmerischen Erfolg zu haben.
Ja, ich glaube, bei uns ist aber eine gute Stimmung. Ich glaube, wir haben auch
noch.
Ja, ja, gut. Aber ich würde auch, wenn die Stimmung schlecht wäre, dann wird halt was geändert. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir jetzt 5 Jahre zuschauen würden und jeden Tag denken, das ist aber schon ganz schön scheiße. Also da kenne ich aber auch nichts.
Ich meine, es gibt Hierarchien. Wir werden wahrscheinlich nie den Punkt haben, dass wir Angst haben, in unserem Unternehmen eine Idee zu äußern. Aber nein. Sobald man merkt, dass Mitarbeiter sich zurückhalten, boah, dann ist echt Alarm.
Ja, nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Interessant auch bei Snapchat, die hatten, deswegen hat mich das irgendwie so geflasht, weil da war ich ja erst vor kurzem in L.A., die hatten ihr erstes richtiges Büro, Blue House hieß das war quasi so ein Strandhaus in Venice, so am Boardwalk da am Strand, und das wusste ich auch nicht, total interessant. Die haben dann quasi hatten da ihr Logo und haben dann die App halt da entwickelt und haben dann quasi mal die Leute, die vorbeigelaufen sind, die haben halt dann quasi mit denen so ausgetauscht und ja, wie findet ihr das? Fand ich total faszinierend, wusste ich gar nicht. Also ja, Snapchat eigentlich spannend. Was ich auch krass fand, nochmal kurz zu den USA, das habe ich gar nicht erzählt, das ist schon lustig, da in Hollywood, das ist irgendwie auch, das ist schon absurd da. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es schön fand, aber es ist schon irgendwie geil, wenn du da vorbeirennst an diesem, wir waren ja in diesem Hollywood Roosevelt Hotel, das ist ja das Hotel da mittendrin, und dann sind dann gegenüber ist ja dann, oder da ist ja überall dieser Walk of Fame, und dann ist hier dieses Chinese Theater, das ist ja ganz bekannt, da sind immer diese Filmpremieren, und das war schon cool. Also einmal der Ice Cube, den kennt man noch, der ist jetzt nicht mehr so bekannt oder so erfolgreich, aber der hat da irgendwas vorgestellt, dann war noch eine Filmpremiere mit irgendwie Ben Affleck und so, da war roter Teppich, und das ist da halt einfach so mittendrin, so, weißt du, und ich denke mir auch so, was heißt ungesichert, aber halt so einfach so, ist halt einfach so. Fand ich irgendwie schon krass.
Ist der nicht Rapper, Ice Cube?
Ice Cube, ja, der hat die besten Zeiten auch schon lange her, aber man kennt ihn noch so vom Namen. Gut, ich habe auch von dem schon lange nichts mehr mitbekommen, aber. Und was ich wirklich faszinierend finde, da würde ich gerne mal ein Spiel sehen, in San Francisco, hast du ja schon mal gesehen, da ist so ein Stadion direkt quasi am Wasser. Das ist von den Giants, also Baseball. Okay. Das finde ich total faszinierend. Das ist wirklich so am Wasser, das Stadion. Das sieht total geil aus. Muss mal googeln.
Vielleicht gucken wir da ein WM-Spiel.
Ist das ein WM-Stadion?
Nee, das ist, glaube ich, keins.
Ich glaube nicht. Naja. Das ist nur Baseball. Toll.
Mein Gott, wieder ein wilder Ritt.
Sehr wild.
Warte mal, haben wir was vergessen?
Ich glaube nicht. Bist du auf der OMR, wollte ich dich fragen.
Zum 100. Mal, nein.
Wie heißt es eigentlich korrekt? Auf dem OMR-Festival, müsste man eigentlich sagen, oder? Aber sagen alle auf der OMR, das stimmt aber gar nicht.
Ja. Oder? Nochmal, Leute, wenn ihr da hingeht und da Spaß dran habt, bitte macht es. Wir sind ja hier in unserem Lockerroom, wenn ihr da andere Auffassungen habt. Zum Thema Netzwerken, das würde mich interessieren. Vielleicht ist ja jemand, wer ist durch Netzwerken hier reich geworden?
Alle.
Da noch übrigens, ich kenne 2 Menschen, deren Qualität, ne, wir haben es quasi definiert, deren Qualität deren Netzwerk ist.
Einen kenne ich, glaube ich.
Da kommen aber nur sehr wenige hin an diesem Punkt.
Ja, da musst du auch der Typ dafür sein.
Ja, das ist eigentlich das Krasseste, wenn du da bist und dein Netzwerk deine Qualität ist. Das ist das schönste Leben, was man haben kann. Weil man kann einfach immer hin und her.
Kann man sagen, Chapeau. Eine Sache noch, ist witzig, hast du es mitbekommen? Streichbruder heißt der, das ist ja so ein TikToker, der immer, der kommt, ich habe gehört, er ist Rosenheimer.
Der mit dem.
Der rennt in München auch oft immer rum, der macht immer diese Backflips und rennt immer mit seinem Ghetto-Blaster da rum. Und der ist jetzt in Japan unterwegs, und das ist da ja, also in Japan ist das ja nicht so angesagt, sehr laut zu sein und sich daneben zu benehmen. Also da ist ja alles sehr dezent. Also ob du jetzt ins Restaurant gehst, kein Parfüm auflegen oder rumschreien, auch das Handy ist da auch lautlos, das ist auch unhöflich, wenn das Handy laut ist und so, das ist alles sehr dezent. Und er macht da gerade richtig Wirbel. Also es finden sicherlich auch einige Japaner lustig, da gibt es ja auch so Videos, wie die dann alle tanzen und so, aber es gibt auch sehr viele, da gibt es jetzt sogar schon einen Ausdruck dafür. Also wir Deutschen machen uns auch in Japan gerade unbeliebt.
So, auch da. Ein nicht sexy Partner. weil du es angesprochen hast, für alle Hardcore-Fans, die jetzt noch zuhören, Thema Parfüm, ich habe mir ein neues gekauft, nach langer Zeit.
Das kannst du beim nächsten Mal mitbringen, oder?
Ja, nehme ich mit. Kobe Gardens heißt das, von The Nose Behind, also von Herbert Stricker. Herbert Stricker.
Also Kobe, die japanische,
ja,
Stadt.
Richtig. Ja. Herbert Stricker kennt man halt jetzt ein bisschen so Instagram-Hype bekommen.
Herbert Stricker, habe ich das schon mal gehört? Irgendwie kommt mir der Name bekannt.
Der ist quasi Komponist von Parfums, also der vermarktet Parfums.
Habe ich den schon mal gesehen?
Ich kannte den aber schon vorher. Der hatte eine eigene Brand, The Nose Behind. Und da hat ein also Kobe Gardens ist super spannend, weil ich glaube 99% würden sagen Katastrophe. Ich nehme es aber mit, weil das ist ein Minzduft. Ganz, ganz stark.
Spannend.
Und später riecht es nach süßer Gurke.
Ja, kann ich mir aber ganz gut vorstellen.
Kobe Gardens und, weil es dann auch dazu passt, ich habe mir auch eine neue Uhr gekauft.
Oh, aber kannst du alles mitbringen?
Nein, so. Die bleibt im Safe.
Ach so, aber hast du das nicht schon?
Nein,
nee, das hast du
nicht.
Das weiß ich ja.
Für den Watch-Freak hier unter uns, wenn er noch da ist, mir wurde fast zum Listenpreis, also ich habe immer noch eine Marge, eine Submariner in Schwarz angeboten, mit Datum. Nur ganz, ganz knapp über dem Listenpreis und da musste ich zuschlagen. Und aber die ist im Safe. Die ist nicht bei mir.
Was sagt der Watch-Freak dazu?
Ja, es ist gar nicht meine Uhr. Also vom Vibe ist es gar nicht. Es ist halt eine Taucheruhr. Ich habe mit Wasser jetzt wenig zu tun. Aber irgendwie, wenn man die Chance hat, dann muss man das mitnehmen.
Ja, finde ich gut. Ja, gut, ist ja als Investment geplant.
Ja, also in gewisser Weise, ich weiß oder? Noch nicht. Irgendwie fände ich es auch cool. Also ich werde sie nie selber tragen. Dies
ja, dann mit ist sie ja schon eher ein... Ja, wie nennt man das
eigentlich? Oder irgendwann mal ein Geschenk an Sohn, ja, wenn er da ist oder so. Aber irgendwie... Da macht man mal den Safe auf, guckt da rein, findet es schön, macht wieder zu. Das ist noch alles dran. Die wurde noch nicht einmal am Handgelenk getragen.
Ich glaube, ich sie dir.
Die ist nicht hier im Safe.
Sie ist bei Vater. Ja, sag's lieber nicht. Sag lieber nicht, wo sie ist. Hier. Wer weiß,
vielleicht
wer
auch, zuhört. Vielleicht auch im Bankschließfach.
Ja, das ist vielleicht am besten. Gut, Leute. Ja, dann freuen wir uns auf euer Feedback. Gerne Daumen hoch da lassen. Wie gesagt, Kanal abonnieren, Podcast abonnieren, wo auch immer ihr uns seht oder hört. Wir freuen uns sehr und ja, danke, macht richtig Spaß mit euch. Und wir sind jetzt auch ordentlich, wir haben jetzt schon 26.000, wie viel? 600?
Weiß ich nicht, aber wir
wachsen. Marschieren stark, wollen natürlich weiter wachsen.
Abonnieren, liken, gerne auch den Podcast positiv bewerten, das ist ganz, ganz wichtig. Da haben übrigens einige gesagt, dass wir irgendwie nicht mehr angezeigt werden bei den Plattformen, wir haben es nicht gesehen.
Ich habe es auch nochmal getestet, war ganz normal. Ja,
wenn ihr da Probleme habt, bitte schreibt es in die Kommentare, dann werden wir unseren Provider maßregeln.
Du haust halt so oft auf den Tisch.
Ja, ich bin jetzt...
Nicht auf den Tisch hauen. Euer Podcast ist gut, aber Herrschaftszeit nochmal.
So.
Da haut's mir jedes Mal die Ohrwaschel weg. So, jetzt reicht's, Leute. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal.